Inside Osterbeek. Menschen stärken Zukunft. Folge 1.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Wow, das ist aufregend. Findest du nicht auch, Linnea?
Auf jeden Fall. Aber zuallererst sollten wir uns, glaube ich, unserem Publikum vorstellen. Also, ich bin Linnea Laut, bin 19 Jahre alt und mache dieses Jahr mein Abitur.
Ich bin Janice Diallo, bin auch 19 Jahre alt und mache auch dieses Jahr mein Abi. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir gleich mit unserer ersten Folge starten. In der heutigen Podcast-Folge soll es um die globale Erwärmung in Bezug auf die Weltmeere gehen. Jetzt fragt euch bestimmt, warum wir als 19-Jährige über ein Thema reden, was uns doch gar nicht betrifft, oder etwa doch?
Ja. Die Ökologie der Meere ist tatsächlich ein Thema, worüber wir uns definitiv Gedanken machen sollten. Die Folgen des Klimawandels sind gravierend und verändern die marinen Ökosysteme tiefgreifend. Darüber hinaus sind weltweit Existenzgrundlagen an Küstenorten bedroht. Doch wie genau wirkt sich der Klimawandel auf Ökosysteme im Meer aus? Können kommende Generationen den Schaden, den wir anrichten, wieder beheben?
Ich weiß nicht, wie es dir ging, Linnea, aber ich war während meiner Recherche zu unserer heutigen Podcast-Folge überladen mit Informationen. Deshalb haben wir den Meteorologen, Klimaforscher, Hochschullehrer und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, Herrn Latif, interviewt.
Genau, Herr Latif ist 1954 in Hamburg geboren und hat hier mit seinen zwei Brüdern und einer Schwester seine Kindheit verbracht. Seine Eltern kommen aus Pakistan. Nun lebt er mit seiner norwegischen Frau in Schönberg. Dr. Latif, Sie hatten vor der Eröffnung des 11. Extremwetterkongresses im September letzten Jahres in Hamburg gesagt, wir verlassen gerade den klimatischen Wohlfühlbereich und Sie warnten zudem vor einer lebensfeindlichen Welt. Und unsere Frage ist nun, welche konkreten Folgen bringt also der von uns gemachte Klimawandel und inwiefern hängt das mit den Ozeanen bzw. mit dem Meer zusammen?
Ja, also der Klimawandel, der hat ja ganz verschiedene Auswirkungen und meine Aussage, die bezog sich in erster Linie, das war ja auf dem Extremwetterkongress, ne, darauf, dass wir eben schon heute eine Zunahme von Extremwetterereignissen beobachten können und man kann auch zeigen, dass diese Zunahme durch die höheren Temperaturen zustande kommen. Welche Ursache hat das? In einer wärmeren Atmosphäre kann einfach auch mehr Wasser verdunsten und die wärmere Luft kann auch mehr Wasser aufnehmen, also mehr Wasserdampf, also die gasförmige Phase. Und wir sprechen von latenter Energie, also versteckter Energie. Das heißt also, wenn die Wetterlage entsprechend ist, dann kann es entweder zu extremen Niederschlägen kommen, aber auch, weil die Verdunstung zunimmt bei höheren Temperaturen, auch zu mehr Trockenheit. Das heißt also, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und diese Medaille heißt eben globale Erwärmung. Und speziell bei den Meeren kommen eben noch ein paar Dinge hinzu, aber auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber eine Sache ist ja klar, ist der Meeresspiegelanstieg.
Ja, genau. Und Sie hatten das ja auch eben gerade angesprochen mit den Niederschlägen. Und zwar hat man ja vor allem letztes Jahr, vor allem im Westen Deutschlands, sehr massive Niederschläge gehabt, teilweise Flutkatastrophen. Und manche sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine Folge des Klimawandels. Manche sagen, das ist nur zufällig oder das ist einfach so passiert, das kann mal passieren. Es sind schon mal verheerende Flutkatastrophen in Deutschland gewesen und das war ein, in Anführungszeichen, einmaliges Ereignis. Glauben Sie, dass das der Klimawandel war, beziehungsweise glauben Sie, dass das auch in der Zukunft vermehrt auch in Deutschland auftreten wird?
Ja, also zunächst einmal, Sie haben es ja selbst gesagt, es gab ja nun in den letzten Jahren schon einige Hochwasserkatastrophen. Ne? Ich erinnere mich jetzt noch an den Beginn der 1990er Jahre, da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht geboren, da hatten wir schon Hochwasser und da haben wir immer wieder Hochwasser gehabt, Oder, Flut, Elbe, Flut, Donau und so weiter. Das heißt also, diese Häufung von Flutkatastrophen, die kann man schon der globalen Erwärmung zuschreiben. Aber einzelne Ereignisse, das ist immer schwierig. Und ich will das mal erklären, warum das schwierig ist, anhand des gezinkten Würfels. Wenn wir nämlich den Würfel, einen Spielwürfel nehmen und den auf die 6 zinken, ne, ja, dann kommt die 6 häufiger, aber die anderen die anderen Zahlen kommen ja trotzdem auch noch, ne, wenn der Würfel jetzt nicht extrem stark gezinkt ist. Ne? Und man kann aber, wenn jetzt eine 6 kommt, nie genau sagen, hat diese 6 nun eigentlich mit dem Zinken zu tun oder wäre die nicht ohnehin gekommen? Ne? Und deswegen haben wir es in der Klimaforschung und gerade wenn es um Extremwetterereignisse geht, immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also es gibt da nicht die absolute Wahrheit. Man wird nie sagen können, zu 100%, diese Flugkatastrophe ist die Folge des Klimawandels. Ne? Aber es gibt schon sogenannte Studien, die wir Attributionsstudien nennen. Wir können schon berechnen, um wie viel die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass so etwas passiert. Und diese Wahrscheinlichkeit hat sich zumindest verdoppelt, vielleicht sogar vervierfacht durch die höheren Temperaturen.
Alles klar. Und wenn wir gerade von den verheerenden Folgen der Klimaerwärmung sprechen, mit den von den Fluten, können wir das Klima nicht mehr schützen? Und können wir das vereinbarte Pariser Klimaabkommen noch einhalten auf dem aktuellen Stand?
Ja, also theoretisch ist noch alles möglich. Ne? Nur je länger man wartet, umso schwieriger wird es. Und das kann man ziemlich einfach anhand des sogenannten CO2-Budgets erklären. Also man kann ausrechnen, wie viel CO2 die Menschheit ausstoßen kann, bevor sie eine bestimmte Temperaturmarke überschreitet. Ne? Und die Pariser Klimaziele, die beziehen sich ja auf die 1,5 Grad Erwärmung und auch auf die 2 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Ne? Heute stehen wir bei 1,1 Grad ungefähr. Und jetzt haben wir noch eine bestimmte Menge CO2, die wir noch ausstoßen dürfen. Also diese Menge ist nicht null. Ne? Ist diese Menge begrenzt. Und wenn wir bei dem heutigen Ausstoß bleiben, der ungefähr bei 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr beträgt, haben wir nicht mehr viel Zeit. Da hätten wir in 10 bis 20 Jahren auf jeden Fall schon mal die 1,5 Grad-Marke gerissen. Und insofern, ja, es geht noch, aber es geht nur noch, wenn wir jetzt auch wirklich radikal handeln und das nicht immer verschieben, weil im Moment ist es ja noch so, zumindest war es jetzt im letzten Jahr so, 2021, dass der CO2-Ausstoß wieder gestiegen ist. Ne?
Ja, und also auch in Bezug auf den, auf die Folgen oder beziehungsweise ob wir den Klimawandel noch, sage ich mal, stoppen können. Also der Klimawandel ist ja ein globales Problem und schafft man es überhaupt, sage ich mal, Länder wie China oder gerade auch USA, die auch vor allem Industriestaaten sind und auch was jetzt den Plastikkonsum angeht, was gerade auch in den USA sehr stark zu beobachten ist, kann man die Länder versuchen umzudenken oder kann man das überhaupt schaffen, dass gerade die Staaten irgendwie ihr Verhalten ändern?
Naja, das ist schwierig, das ist ja genau die Krux. Ich meine, es gibt ja jedes Jahr eine Weltklimakonferenz und die können sich ja eigentlich nie auf irgendwelche konkreten Ziele verständigen. Ne? Aber das kann man vielleicht noch verstehen, weil, stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt 196 Schülerinnen und Schüler und Sie sollen sich auf irgendwas irgendwie verständigen. Das ist schwer, weil es gibt gegenläufige Interessen. Ja? Und deswegen glaube ich, wird man das so nicht hinkriegen über diese Konferenzen, sondern ich bin der Meinung, es müssen einfach Länder vorangehen wie Deutschland, müssen zeigen, dass es geht, müssen auch zeigen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind und dann machen die anderen das automatisch nach. Also ich glaube, nur so wird es gehen.
Ja, und jetzt hatten Sie auch das mit, dass sozusagen Deutschland vorangehen soll, gesagt. Aber jetzt war gerade auch in der EU-Kommission ist jetzt sozusagen im Gespräch, ob gerade Erdgas und Kernenergie als nachhaltig, anerkannt wird. Und das hat ja auch verheerende Folgen für den Klimawandel, also gerade auch Erdgas, was ja ein fossiler Brennstoff ist, und das meinten Sie auch oft in Ihren Gesprächen mit anderen Redaktionen, dass gerade die Verbrennung von fossilen Brennstoffen verheerend für unser Klima ist. Also wie schätzen Sie das ein? Sollte Deutschland das auch, also Erdgas, als nachhaltig anerkennen?
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, um erstmal auf die Atomkraft zu kommen, das ist meiner Meinung nach keine gute Argumentation, dass man sagt, man will jetzt Atomkraft nutzen, um das Klima zu schützen. Also es gibt ja auch andere Umweltprobleme. Das heißt also, man kann auch das Klimaproblem jetzt nicht in Isolation betrachten, ja? Sondern man muss die Erde insgesamt betrachten, das Erdsystem insgesamt. Und Atomkraft hat einfach Risiken, das muss man sehen. Ich meine, in meiner Lebensspanne sind ja schon drei große Unfälle passiert, obwohl das ja eigentlich gar nicht passieren soll, ne? Und die Regionen da, die sind so stark kontaminiert, dass man da gar nicht mehr leben kann, ne? Abgesehen davon wissen wir nicht, wohin mit dem Atommüll. Keiner will ihn haben, ja, aber wir produzieren immer mehr Atommüll. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, ne? Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Festhalten an Atomkraft auch dem Klimaschutz nicht dienen würde. Natürlich kommt beim Betrieb von Atomkraftwerken kein CO2 in die Luft, aber wir würden wahrscheinlich die Finanzströme weiterhin in die Atomkraft lenken und nicht in die erneuerbaren Energien. Und damit sind wir dann beim Erdgas und den fossilen Brennstoffen, weil wir brauchen eine Energiewende weg von Atomkraft so und so, weg von den fossilen Brennstoffen hin zu den erneuerbaren Energien. Und das kostet gigantisch viel Geld. Da braucht man unglaubliche Investitionen, finanzielle Investitionen. Und die werden wir nur schultern können, wenn wir die Finanzströme, die ja riesig sind, wirklich umlenken können in die erneuerbaren Energien. Ja? Also die Investitionen in erneuerbaren Energien, auch in neue Netze, intelligente Netze und all diese Dinge. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt sowohl der Atomkraft als auch den fossilen Brennstoffen, also in diesem Fall Gas, das Siegel Nachhaltigkeit geben. Ja, weil dann werden die ganzen Fonds natürlich da ihr Geld investieren, ja, weil das ja nachhaltig ist. Und dann werden wir nie so etwas wie eine globale Energiewende hinbekommen. Ne? Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass man ein klares Ausstiegsdatum definiert. Wir in Deutschland haben es zumindest gemacht. Für die Atomkraft dieses Jahr ist Ende. Aber wir müssen eben auch ein klares Ausstiegsdatum für die fossilen Brennstoffe definieren.
Ja. Und wenn wir bei dem Wort Nachhaltigkeit sind, das ist ein Wort, was uns in den letzten Jahren in fast allen Lebensbereichen begegnet hat. Wir persönlich verbinden damit die Langlebigkeit und natürlich auch den Umweltschutz, dass man die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang bringt. Jedoch konnten wir bei einem Vortrag, den Sie hielten in Wien in einer Universität, herausfinden, dass Sie eher für den Begriff Zukunftsfähigkeit sind, anstelle von Nachhaltigkeit. Wie schafft man es, Nachhaltigkeit, dass die Menschen die Nachhaltigkeit als persönliches Thema erkennen? Und warum sind sie eher für Zukunftsfähigkeit anstelle von Nachhaltigkeit?
Naja, Nachhaltigkeit ist so ein bisschen verbraucht. Ne? Man hört überall nachhaltig. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, ne? Bei der Atomkraft und so weiter. So ein Witz, also Atomkraft als nachhaltig zu bezeichnen. Und deswegen glaube ich, dass solche Begriffe auch zielführend sein können im Hinblick auf die Bewahrung der Lebensgrundlagen bei uns auf der Erde. Und Zukunftsfähigkeit klingt meiner Meinung nach schon mal ganz anders. Jeder möchte doch gerne zukunftsfähig sein. Jeder möchte eine gute Zukunft haben, natürlich auch für die eigenen Kinder, für die Enkel und so weiter. Deswegen glaube ich, ist Zukunftsfähigkeit besser und Zukunftsfähigkeit, ja, es steht vielleicht auch für Aufbruch. Na, also ja, wir wollen die Zukunft gestalten. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass wir die Leute ärgern wollen und dass wir denen irgendwas oktroyieren wollen, sondern wir möchten gerne in eine bessere Zukunft marschieren. Und Sie haben ja schon die drei Grundpfeiler genannt, also Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und überall hapert es doch. Ne? Also bei der Ökonomie, dass man immer dahin geht, wo man am billigsten produzieren kann, ja, auf Kosten der Menschen, auf Kosten der Umwelt und so weiter. Das ist nicht zukunftsfähig. dann die Ökologie ohnehin durch Klimawandel, Artensterben und so weiter. Und dann das Soziale. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich allen Menschen ein auskömmliches Leben ermöglichen, ne? Weil sonst kommt das eben dazu, dass die Menschen, weil sie gar keine andere Möglichkeit auch haben, ne, ihre Umwelt zerstören, um zu überleben. Ja, also wenn ich irgendwie keine Energie habe, dann, ja, dann holze ich vielleicht den Wald ab, ne, um Feuerholz zu haben. Ne? Und da gibt es eben so tolle Ideen, man kann Solarkocher haben, all diese Geschichten. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir transportieren müssen. Und ich glaube, das können wir über einen Begriff, den die Menschen auch verstehen, besser transportieren als über so einen Begriff, der so völlig abstrakt ist und der zum Teil auch missbraucht wird. Ne?
Ja. Ja, und wenn wir auch gerade dabei sind, es ist ja bekannt, dass wirtschaftliche Aktivitäten der Umwelt drastisch schaden können. Daher wird auch von einem Spannungsverhältnis zwischen Ökologie und Ökonomie gesprochen. Kann man beide Dimensionen in Einklang bringen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das kann man. Das Schlagwort ist ja hier ökosoziale Marktwirtschaft. Ne? Also wir in Deutschland haben ja die sogenannte soziale Marktwirtschaft, obwohl sie nicht mehr so ganz sozial ist, das muss man schon sagen. Früher, ne, war ja alles besser, als ich jung war, da hat das noch einigermaßen funktioniert. Ne? Aber jetzt durch die Globalisierung ist das irgendwie alles noch aus dem Ruder gelaufen. Wir haben sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse, auch bei uns in Deutschland. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie sie von ihrer Arbeit leben können oder wie man die Miete bezahlen soll, weil die Mieten explodiert sind. Und insofern sind wir in eine Schieflage geraten und das müssen wir wieder gerade rücken. Das wäre das Soziale, aber natürlich auch, wir können nicht ewig auf Kosten der Erde leben, ne, weil irgendwann ist nichts mehr da. Wir sind dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen, und deswegen muss man diese drei Dinge eben zusammenbringen. Und das ist eben genau die Idee der ökosozialen Marktwirtschaft, weil keiner will ja eine Diktatur. Ne? Also das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, keiner will eine Ökodiktatur, ich jedenfalls nicht, sondern irgendwie muss es auch Marktmechanismen geben, weil damit ja, schafft man auch Kreativität und dadurch kommt eben auch Innovation zustande. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich so der Begriff ökosoziale Marktwirtschaft genau das, wenn wir es wörtlich nehmen, wo wir eigentlich hin sollten.
Genau, Sie hatten ja jetzt auch das Soziale, ja, den sozialen Bereich auch angesprochen. Und meine Frage wäre, ja, also die Ozeane ja, führen ja auch, also da die Ozeane vermehrt den von uns gemachten, sinkt der pH-Wert und es kommt zur Versauerung der Meere. Und was bedeutet die Versauerung der Meere für die Tiere in den Ozeanen und dann auch für uns Menschen? Also weil ja auch viele Menschen auf der Welt auf Fisch angewiesen sind als Lebensgrundlage, und was würde dann dementsprechend passieren?
Ja, also vielleicht vorweg nochmal, dass die Meere in ganz besonderer Weise vom Klimawandel betroffen sind. Also zum einen helfen sie uns, ja, den Klimawandel abzufedern, und zwar dadurch, dass sie gigantische Mengen von Wärme aufnehmen. Also wenn die Meere nicht so viel Wärme aufnehmen würden, wäre es bei uns schon viel wärmer, ne, auf der Erdoberfläche. Und die Meere haben in der Tat über 90% der Wärme aufgenommen, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre, also zum Beispiel durch den Anstieg des CO2s in der Atmosphäre, im System verblieben ist, ne, über 90%. Aber die Meere nehmen eben auch CO2 auf. Und sie haben zwischen 30% und 40% des gesamten CO2s aufgenommen, das wir seit Beginn der Industrialisierung, also mit wir meine ich immer die Menschheit, in die Luft geblasen hat. Ne? Und dadurch haben wir eben auch einen deutlich geringeren CO2-Gehalt in der Luft, als wenn alles in der Atmosphäre bleiben würde. Ne? Aber das hat natürlich dann auch eine Kehrseite, und diese Kehrseite ist eben die Versauerung, weil CO2, also Kohlendioxid, reagiert mit Wasser zu Kohlensäure. Und deswegen wird es Meerwasser saurer, das können wir auch messen, dass in den letzten 100 Jahren also der pH-Wert schon gesunken ist. Und dazu muss man sagen, je geringer der pH-Wert, umso saurer ist das Wasser. Und der pH-Wert oder der Säuregrad ist schon ungefähr um 30% gestiegen. Und nun kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Ne? Also wenn man zum Beispiel mal so an Kalkflecken denkt in der Küche, die kriegt man ja mit Essig weg. Ne? Essig ist sauer. Ja, und also als erstes sind alle Lebewesen betroffen, die Kalkstrukturen oder Kalkschalen aufbauen müssen, also Muscheln, kleine Krebse, Korallen, ja, und die werden es immer schwerer haben, wenn wir immer weiter CO2 ausstoßen. Und deswegen haben wir hier schon ein gigantisches Problem. Selbst wenn CO2 das Klima nicht beeinflussen würde, müssten wir den CO2-Ausstoß so schnell wie möglich stoppen, damit es nicht zu einer ökologischen Katastrophe in den Weltmeeren kommt.
Ja, danke schön.
Und auch wenn wir bei den Katastrophen in den Weltmeeren sind, zur Fischerei, denn es ist ja bekannt, dass durch den Fischfang, dass es zur übermäßigen Dezimierung des Fischbestandes kommt in den Meeren. Denn es wird in der Industrie mehr Fisch gefangen, als natürlich nachwachsen. Wenn wir auf den gesamten Komplex der Fischerei schauen, was müsste dann konkret gemacht werden? Müsste sich was bei den Fangquoten ändern? Müssten Menschen weniger Fisch essen? Oder sollten Meeresschutzzonen ausgeweitet werden?
Also auf jeden Fall muss man die Fangquoten drastisch verringern. Das ist einfach so. Wir haben das schon immer gesagt, plus die Politik hat sich daran nicht gehalten. Ne? Und jetzt sieht man schon, dass die Fischbestände mehr und mehr zusammenbrechen und dass man dann am Ende gar nichts mehr rausholt. Aber wir haben eben auch berechnet, dass wenn man die Fischbestände mal ein paar Jahre, muss gar nicht so lange sein, in Ruhe lässt, dass sie sich wieder unheimlich gut regenerieren können und dass man dann umso mehr wieder aus den Weltmeeren rausholt. Ne? Aber man kann nicht pausenlos die Meere gnadenlos überfischen, weil dann ist wirklich irgendwann nichts mehr da, sondern man muss den Fischbeständen auch die Zeit geben, sich zu regenerieren und dann klappt das auch. Und wir sehen eben auch, wenn man Meeresschutzzonen zum Beispiel einrichtet, dass sich die Ökosysteme sehr schnell wieder erholen und dass auch die Gebiete davon profitieren, die nicht zu den Meeresschutzgebieten gehören. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass möglichst große Teile des Weltozeans zu Schutzgebieten deklariert werden, weil es kommt letzten Endes allen zugute, der Fischerei zumindest langfristig und natürlich allen Menschen auch, denn das Meer ist ja eine der fundamentalen Säulen der Welternährung.
Das stimmt. Und was halten Sie von Aquakulturen für die Ernährungssicherheit der Menschen, also die Züchtung?
Ja. Ja, kann man machen, aber wir sollten nicht genau die Fehler machen, die wir an Land machen. Ne? Also Antibiotika-Einsatz zum Beispiel, ne? Oder die Tiere auf zu engen Räumen halten, ja? Gutes Futter geben, möglichst natürliche Lebensverhältnisse beibehalten, was man aber zum Teil im Fernsehen sieht, ne, wo da ganz viele Krabben zum Beispiel auf einem kleinen Fleck sind und wo tonnenweise Antibiotika da reingekippt werden, ne, so soll es eben nicht sein. Das heißt also, wir sollten letzten Endes aus unseren Fehlern lernen, aus den Fehlern, die wir an Land gemacht haben, und dann kann man eben auch sowas wie Aquakultur machen. Ne?
Ja. Und finden Sie es auch sinnvoll, wenn es ist ja zum Teil auch schon auf Produkten bestimmten Siegel, also dass man auf Produkten erkennen kann, ob diese klimafreundlich oder beziehungsweise umweltfreundlich sag ich mal, produziert wurden. Dafür gibt es ja auch zum Beispiel das MSC-Siegel. Das ist teilweise auch in der Kritik, ob es jetzt wirklich seriös ist und ob das nicht eine, sag ich mal, Greenwashing ist. Was halten Sie davon?
Genau, also im Prinzip fände ich schon gut, wenn es eine vernünftige Kennzeichnung geben würde. Und bloß im Moment ist es leider so, dass viele Siegel eigentlich das Prädikat nachhaltig nicht verdienen. Ne? Und ich glaube aber, das Wichtigste bei diesen ganzen Dingen ist, dass wirklich nachhaltig produzierte Lebensmittel billiger sein müssen als die anderen Lebensmittel. Ne? Weil sonst werden sie ja nicht gekauft. Ich meine, wer kann sich das denn leisten? Ich kann es mir leisten, zum Bioladen zu gehen, ne? Und einzukaufen. Weil die meisten Leute können sich das nicht leisten. Ne? Und das muss sich umkehren. Also die Produkte, die der Umwelt weniger schaden, die müssen noch billiger sein als die Produkte, die der Umwelt mehr schaden. Ja, und ich glaube, da müssen wir einfach völlig umdenken insgesamt, ne, damit wir diese Wende auch hinbekommen. Weil sonst werden die Menschen, das ist ja auch klar, immer die nicht nachhaltigen Produkte kaufen, weil was anderes können sie sich ja gar nicht leisten. Ne? Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen auch an die Diskussion vor ein paar Jahren mit den Alkopops. Ne? Ich glaube, so haben die geheißen. Das sind so alkoholische Getränke, die gab es in Diskotheken und die waren aber billiger als die alkoholfreien Getränke. Und haben natürlich die ganzen Jugendlichen haben dann diese Alkopops getrunken. Ich glaube, so haben die geheißen, aber ich weiß nicht mehr genau. Das kann nicht sein. Dann hat man es geändert, hat gesagt, das billigste Getränk, das muss eben ein nicht alkoholisches Getränk sein. Ne? Und dann hat sich das auch geändert. Und genau so muss das bei den Lebensmitteln auch sein. Ne, dass also die nachhaltigen Produkte müssen billiger sein als die Produkte, die die Umwelt über Gebühr belasten.
Genau, ja, finden wir auch. Und Sie hatten ja jetzt auch gerade angesprochen, dass sozusagen wir als Konsumenten ja auch dazu beitragen, dass was geändert wird. Und welche Maßnahmen könnten wir dann noch tun, außer jetzt zum Beispiel auf klimafreundlichere Produkte, zum Beispiel auch weniger Fisch zu konsumieren? Auf was könnten wir noch achten? Welche Maßnahmen könnten wir zum Beispiel in unserem Alltag integrieren, welcher ja für unser Klima gut wäre?
Ja, es geht ja gar nicht so sehr nur in Anführungsstrichen ums Klima, also es geht auch um uns Menschen. Ne? Ja. Denn, also nehmen wir mal Fleisch, Fleischkonsum. Ne? Also das ist ohnehin nicht gut, auch unabhängig von den Umweltproblemen. Also jeder Arzt, jede Ärztin wird Ihnen sagen, ess nicht so viel Fleisch, also nicht so viele tierische Fette. Ne? Und insofern kann man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann was für die Umwelt tun, ne? Und man kann auch was für seinen eigenen Body tun, ne? Also für die Gesundheit. Ne? Und ich glaube, solche Dinge, die muss man finden, wo es eine Win-Win-Situation gibt, ne? Wo die Umwelt gewinnt und wo auch wir gewinnen. Ne? Ich habe noch ein anderes Beispiel, hat jetzt nicht mit Lebensmitteln zu tun, ich bin heute in Hamburg und habe auch eine Wohnung hier in Hamburg im Sommer jedenfalls, wenn ich meine Großnichte besuche, die ist ja bei euch auf der Schule, ne? Die Hanna, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dann nehme ich das Fahrrad. Na gut, das dauert eine Stunde, aber ich meine, ich tue es ja nicht nur der Umwelt zuliebe, ich tue es ja auch für mich, ne? Dass man sich bewegt und irgendwie fit bleibt. Ne? Ich meine, ich bin ja auch schon ziemlich alt, bin jetzt schon 67, ne? Und irgendwie versucht man doch irgendwie noch ein bisschen Power zu haben. Und ich finde, das sind so die Dinge, die, und das meine ich eben auch mit zukunftsfähig. Ne? Also das ist jetzt nicht nur die Umwelt, sondern auch für uns selbst. Ne? Wir müssen einfach den Menschen Lust machen, etwas für die Umwelt zu tun. Ne? Und am besten geht es, wenn sie davon auch selber einen Gewinn haben. Ne? Und ich glaube, so muss man dann auch kommunizieren.
Ja. Und meine Frage wäre noch so auch bezogen auf die Maßnahmen, die man noch machen könnte. Also oft ist es ja so, dass, das hatten Sie ja auch angesprochen, dass jetzt noch umweltfreundliche Produkte ziemlich teuer sind, beziehungsweise im Bioladen kann, das kann sich nicht jeder leisten. Gerade wir SchülerInnen haben oftmals nicht genügend Geld dafür. Und viele sehen auch eine vegetarische Ernährung als ein Verzicht. Wie kann man die Gesellschaft, die Menschen dazu anregen, auf, sag ich mal, Fleisch beziehungsweise auch Fisch zu verzichten? Oder ist das überhaupt ein Verzicht? Und ja, wie kann man die Menschen dazu anregen? Genau.
Also ich finde eben, ist genau der Punkt, ich finde, wir sollten nicht immer diese Verzichtsdebatte führen, sondern einfach fragen, was gewinnen wir? Ne? Und ich meine, bei vegetarischer Kost Man muss einfach mal probieren. Also früher war es tatsächlich so, es hat nicht geschmeckt. Ne? Aber heute gibt es schon tolle Gerichte, vegetarische Gerichte. Ich liebe das zum Teil, obwohl ich auch noch ein bisschen Fleisch esse. Aber schmeckt einfach gut. Ne? Und ich glaube, learning by doing. Ne? Ich meine, wenn man sie probiert, dann weiß man auch nicht, wie es schmeckt. Ne? Und ich finde, man muss einfach so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Ne? Und man muss auch mal neue Dinge probieren, ne? Und nicht immer auf den alten Faden bleiben. Ne? Und das hält auch jung irgendwo. Und ich glaube, das müssen wir Menschen irgendwie deutlich machen. Ey, keine Angst vor der Zukunft. Ne? Die Zukunft ist gut. Die Zukunft kann wunderbar sein. Die Zukunft kann Spaß bringen. Ja, und wir verlieren hier überhaupt nichts. Ne? Also nehmen wir auch mal die armen Pendler, ne? Die ja oft im Fokus der Debatte sind. Was sollen die armen Pendler machen? Ne? Ich meine, baut eine vernünftige Bahnverbindung, ne, die dann auch sauber ist, die nicht überfüllt ist, die gutes Internet hat, ne, was in Deutschland ganz besonders schwer ist, ne, und die Leute pendeln nicht mehr, also mit dem Auto jedenfalls nicht mehr, sondern die fahren automatisch mit der Bahn, ne. Man muss auch die Angebote schaffen, ne, und man kann die Menschen nicht nur einfach belasten. Das ist, glaube ich, der große Fehler, den die Politik macht. Sie belastet die Leute immer und das will keiner. Ne, sondern die Leute wollen sehen, wo gewinne ich. Ne? Und wenn man diese Angebote schafft, dann braucht man die Menschen gar nicht mehr zu überzeugen, dann machen sie es von ganz alleine.
Genau, und das hat ja auch was mit Zukunftsfähigkeit zu tun, worauf wir ja am Anfang drauf gesprochen haben, weil man halt ja dadurch, wenn man jetzt in Anführungszeichen auf Fleisch verzichtet, kann man ja dann ja drastische Folgen teilweise verhindern, wie ja zum Beispiel verheerende Umweltkatastrophen oder auch und die Zukunft der nächsten Generation kann man ja dadurch eventuell schützen.
Genau. Und wenn wir gerade bei den Maßnahmen und bei den Folgen sind, stellen wir uns mal vor, Sie wären Bundeskanzler von Deutschland für einen Tag. Was würden Sie konkret ändern? Wo sehen Sie gerade die Fehler in der Regierung und was würden Sie verbessern?
Ja, ein Tag ist natürlich ein bisschen wenig. Ne? Aber ich meine, was ich sofort machen würde, wäre tatsächlich, ich würde alle Subventionen abbauen für nicht nachhaltig produzierte Waren. Da gehören natürlich auch Lebensmittel zu. Ne? Weil es kann nicht angehen, dass die Umweltzerstörung noch subventioniert wird. Ne? Also alle schreien immer zum Beispiel bei Windenergie, Solarkraft und so weiter, das kostet so viele Subventionen. Ne? In dem Fall würde ich sogar Subventionen für gerechtfertigt halten, aber nur weil zum Beispiel die konventionellen Energien, fossile Brennstoffe und so weiter, die sind viel höher subventioniert, ne, als die erneuerbaren Energien. Also was ich machen würde, ich würde alle nicht nachhaltigen Subventionen abschaffen und dann hätten wir auch genug Geld zur Verfügung, um in die sauberen Technologien zu investieren.
Ja, super. Und vielleicht noch die Abschlussfrage am Ende. Was ist Ihr Appell für uns SchülerInnen?
Ja, was ist mein Appell? Also auf jeden Fall das Thema offensiv angehen. Ne? Nicht vergessen, sich nicht einfach hingeben dem Schicksal, sondern aktiv dagegen angehen. Ne? Also das haben wir ja früher auch gemacht und letzten Endes ist ja dadurch auch der Atomausstieg resultiert, weil es gab viele Demonstrationen gegen Atomkraftwerke, ne? Und irgendwann war dann tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, das war dann nach Fukushima, also nach der Nuklearkatastrophe, wo dann die Bundesregierung gesagt hat, okay, jetzt steigen wir endgültig aus. Eigentlich war der Atomausstieg ohnehin schon beschlossen, wurde dann von der Regierung, wurden die Laufzeiten verlängert, aber dann hat Frau Merkel gesagt, okay, jetzt ist endgültig Ende. Aber ich glaube, es wäre nicht passiert, wenn es nicht die Anti-Atomkraft-Bewegung gegeben hätte. Ne? Und deswegen, glaube ich, muss man immer versuchen, das gehört auch zur Verantwortung eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin. Ne? Also in einer Demokratie hat man auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung.
Ja, genau. Sie hatten nämlich auch im Video, was ich mir auch angeschaut hatte oder was wir uns auch angeschaut haben, wenn unten nichts passiert, wird auch oben nichts passieren. Und das ist jetzt genau, was Sie eben gerade gesagt haben. Also ja, vielen lieben Dank für die tollen Schlussworte am Ende.
Vielen lieben Dank, Sie sind sehr bereichert und ich glaube, unsere Podcast-Hörer ebenso.
Das freut mich.
Ja,
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Jo, danke gleichfalls und alles Gute, ne?
Dankeschön.
Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank. Nun sind wir am Ende unserer allerersten Podcast-Folge angekommen. Wir hoffen sehr, dass sie informativ für euch war und dass wir ihr Interesse für das Thema Ökologie der Meere wecken konnten.
Genau. Zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für euch. Und zwar könnt ihr bei der WWF-Online-Website anhand von 35 Fragen euren individuellen CO2-Fußabdruck berechnen. Zudem findet ihr auf der Website Tipps, wie ihr euren CO2-Abdruck reduzieren könnt. Zum Beispiel Tipps zur Plastikvermeidung. Schaut euch gerne mal auf der Website um. Jetzt aber sagen wir Tschüss.
Tschüss!